ARD Sounds.
Mein Gott, dieser nervige Dvorak. Der deutsche Musikverleger Fritz Simrock regt sich auf, denn der Komponist ist plötzlich nicht mehr so handsam wie gewohnt, sondern muckt auf. Kein Wunder, Simrock war schon immer geschäftstüchtig, aber in letzter Zeit hat er halsabschneiderische Züge. Das ist mittlerweile auch dem gutmütigen Antonín Dvořák aufgefallen. In der New Yorker Carnegie Hall ist vor kurzem, am 18. Dezember 1893, Dvořáks 9. Symphonie, die Symphonie aus der Neuen Welt, uraufgeführt worden. Das Publikum hat den böhmischen Direktor des New Yorker Nationalen Konservatoriums gefeiert wie einen König. Der New York Herald berichtet, dass die Leute bis zur Raserei begeistert gewesen seien. Der größte Triumph im Leben des Ausnahmekomponisten, dem die Melodien anscheinend aus dem böhmischen Himmel direkt in den Schoß fallen. Seine Sinfonie, aber auch die meisten anderen Werke, lässt Antonín Dvořák beim Berliner Verlag Simrock drucken. Dvořáks Freund Johannes Brahms hat das vor 16 Jahren vermittelt. Und ein guter Verleger war damals von immenser Bedeutung für einen Unbekannten. Das war Dvořák damals mit seinen 36 Jahren nämlich noch. Und er ließ sich komplett über den Tisch ziehen. Simrock hatte ihm slawische Tänze in Auftrag gegeben und zahlte dafür lächerliche 300 Mark und sicherte sich die Veröffentlichungsrechte aller folgenden Werke. Von der goldenen Nase, die Simrock sich durch den Welterfolg der slawischen Tänze verdiente, hatte Dvořák nichts, niente. Und damit ist jetzt Schluss. Sehr geehrter Herr Simrock, für das Honorar, welches Sie mir vorschreiben, kann ich meine Komposition nicht geben. Dvořák zeigt Zähne. Er ist mittlerweile berühmt. Die Symphonien, vor allem die 9., darüber hinaus seine Tänze, werden in aller Welt gespielt und gefeiert. Der Streit zwischen Fritz und Antonín eskaliert. Briefe werden hin und her gesendet. Ich muss darauf bestehen, dass mein Werk so gedruckt wird, wie ich es geschrieben habe. Überhaupt gebe ich Ihnen das Werk nur dann, wenn Sie sich verpflichten, dass niemand Änderungen macht, ohne mein Wissen und meine Erlaubnis. Mein Gott, dieser nervige Dvořák. Aber Simrock kapiert langsam, dass er es nicht mehr mit einem Neuling, sondern mit einem der größten Komponisten aller Zeiten zu tun hat. »Sie machen mich kaputt mit Ihren Forderungen«, jammert er scheinheilig. »Ich will Ihnen diesmal nachgeben.« Er könnte auch sagen, »Ich will Ihnen kleinlaut Recht geben.« So ist es nämlich. Zu dieser Zeit, im Sommer 1894, ist Dvořák auf Heimaturlaub. Die Unterrichts- und Organisationsansprüche in New York sind anstrengend. Es bleibt nicht so viel Zeit zum Komponieren, wie Dvořák es sich wünscht. Aber jetzt sind Ferien. Die Dvořáks haben alles zusammengepackt. Auch kurze Klavierskizzen sind im Gepäck. Vielleicht wird ja was draus in den kommenden freien Wochen. Jetzt ist das Schiff Richtung Heimat unterwegs. Die achtköpfige Familie freut sich auf den Sommerurlaub im malerischen Vysoká, nördlich von Prag. Dort hat Dvořák vor einigen Jahren ein ländliches Anwesen zu einer Villa umbauen lassen und lässt sich vom Garten, der Natur, den Vögeln zu Musik inspirieren. Acht Klavierstücke entstehen in diesem Sommer. Wie immer bietet Dvořák die volkstümlichen Impressionen Simrock an. Der greift zu. Damit hat er viel weniger Druckarbeiten und bessere Verkaufsmöglichkeiten als mit einer aufwendigen Symphonie. Denn Klavierstücke, Dvořák nennt sie zunächst neue schottische Tänze, sind gefragt bei Hobbypianisten. Und in den bürgerlichen Stuben gibt es davon noch mehr, als es Klaviere gibt. Was Dvořák da an Melodien zufliegt, hat er zum Teil in Amerika gehört. Vor allem von schottischen Einwanderern, die viele ausgelassene Feste feiern und dabei immer Musik ihrer Heimat fiedeln und singen. Und wenn Dvořák dann nach Hause kommt, notiert er oftmals, wie zum Beispiel noch in der Silvesternacht 1892, ein paar Inspirationen. Da kann Dvořák schreiben, was er will und es auch noch so deutlich als schottischen Tanz bezeichnen. Die böhmische Seele mit ihrem melancholischen Gefühl ist nicht wegzuleugnen. Hier klingt ganz viel Lebenslust, aber auch Wehmut, die den böhmischen Melodien nachgesagt wird. Wohl genau deswegen ändert Dvořák den Titel des Klavierzyklus auf den letzten Drücker, bevor er die Musik an Simrock weitergibt. Was sich aus den ursprünglich schottischen Tänzen entpuppt, nennt er letztendlich Humoresken. Zum Teil sind sie tänzerisch und heiter, aber niemals fehlt der melancholische Tiefsinn. Dieser August 1894 ist herrlich. Es ist sommerlich warm, nicht zu heiß. Im Garten blühen die Sommerblumen. Dvořáks grüner Daumen, wie man heute sagen wird, hat viel zu tun. Aber auch die melodischen Ideen sprießen üppig. Ein Klavierstück nach dem anderen lässt sich auf den sich rasch füllenden Notenblättern nieder. Eines dieser kleinen Meisterwerke tummelt sich auf den schwarzen Klaviertasten und klingt wie glückselig dahingepfiffen. Was hat Dvořák da inspiriert? War es der frische Duft des Sommermorgens? Hat eines der sechs Kinder etwas vor sich hingesungen und er hat den Ball aufgegriffen? Oder hat etwa seine Frau ihm mit einer liebevollen Kaffeegeste das Glück auf die Terrasse gestellt? Die Melodie ist so einfach wie eingängig und sie hat ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Diese Humoreske ist ein kleines Wunder. Sie hat alles, was ein Kosmos braucht, ähnlich wie Beethovens Für Elise. Auch bei Dvořák geraten Gefühlswelten aneinander. So federleicht die Eingangsmelodie daherkommt, so schwermütig wirkt der plötzliche Besuch. Ein Stimmungs-, ein Spielverderber, ein Einspruch. Ist dieser Einwurf streng oder schwermütig? Oder ist es einfach nur ein Stirnrunzeln, das hier Bedenken anbringt? Jedenfalls ist der Stimmungseinbruch nicht von Dauer und wird mit demselben liebevollen Lächeln vom Tisch geputzt, mit dem auch diese kurze Humoreske begonnen hat. Welch eine wunderbare Szene! Diese siebte der insgesamt acht Humoresken ist direkt nach Erscheinen des Zyklus beim Verlag Simrock das Lieblingsstück der Klavierliebhaber. In der Popwelt würde man sagen, der Hit. Alle wollen die Guest-Dur-Humoreske spielen und es entstehen, sogar noch zu Dvořáks Lebzeiten, zahlreiche Bearbeitungen. Eine der einschneidendsten macht deutlich, diese Humoreske ist ein Klavierstück, das singt. Da ist es gar nicht so abwegig, dass der Österreicher Hans J. Lengsfelder in den 1920er Jahren einen romantisch-sehnsuchtsvollen Text auf die Melodie von Dvořák schreibt. Und kurze Zeit später singt der größte Operettentenor jener Tage, Richard Tauber, etwas von einer kleinen Frühlingsweise.
Eine kleine Frühlingsweise nimmt mein Herz mit auf die Reise in die schöne weite Welt hinaus.
Wir sind in den 1930er Jahren. Dvorak ist seit fast 30 Jahren tot. Und seine sowieso schon sehr beliebte Humoreske erobert noch einmal die Welt. Und das ist untrennbar auch mit diesem einmaligen Sextett verbunden.
Eine kleine Frühlingsweise nimmt mein Herz mit auf die Reise in die schöne weite Welt hinaus.
Am 29. September 1933, Hitlers Machtergreifung liegt knapp 8 Monate zurück, nehmen die Comedian Harmonists eine kleine Frühlingsweise in einem Studio in Berlin auf. Mehr dazu gleich. Bis heute gilt Antonin Dvořáks Humoreske in Gestur als eines der beliebtesten Klassikwerke. Und dies in diversen Fassungen, mit Text, ohne Text. Und wie das kleine charmante Stück rüberkommt, macht wieder klar, alles Interpretationssache. Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in ARD Sounds und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. 6 Versionen der Humoreske habe ich ausgewählt. Die Nummer 1 ist das Original, so wie Dvořák es auf dem Flügel seines Sommersitzes in Vysoka notiert hat. Und dennoch gibt Maria Lettberg, eine schwedische Pianistin mit lettischen Wurzeln, dem kurzen Stück eine ganz besondere Note. Denn wo andere das Lyrische der Humoreske betonen, dort zeichnet Maria Lettberg das charmant Trunkene heraus. Arbeitet extrem mit dem Tempo, indem sie flott vorprescht, die Töne sehr kurz abtropfen lässt und dann aber klein, laut und langsamer wird. Alles auf kürzestem Raum. Jemand einen Schwips? Hat er einen über den Durst getrunken? Die Interpretation von Maria Lettberg spielt genau mit diesem Aspekt. Es könnte durchaus eine kleine Szene sein, denn der Mittelteil der Humoreske klingt wie eine kurze, strenge Ansage, eine Rüge, die der Trunkene sich abholt und danach kleinlaut weiterschwankt. Herrlich. Die Nummer 2 gehört zu den zahlreichen Bearbeitungen der Humoreske für Violine und Klavier. Die berühmteste stammt vom Stargeiger Fritz Kreisler, der die Melodie des kleinen Klavierstücks unbedingt 1907 auch seinem Publikum ins Ohr säuseln will. Eine Entdeckung ist allerdings die Version von Martha Linz, einer ungarischen Geigerin, die sich vor allem in den 1930er, 40er Jahren einen Namen auch als Filmmusikkomponistin und Dirigentin macht. In den 1990ern nimmt ein mittlerweile extrem populärer Geiger die Humoreske in dieser Version von Martha Linz auf und inszeniert sie zu einem schmachtend sehnsuchtsvollen Gesang. Thank you. Das ist stotternd, verhalten, voller Wehmut. Das Stück hat einen ganz anderen Charakter als bei der vorherigen Pianistin. Kaum zu glauben, dass ein jugendlicher, 14-jähriger David Garrett 1995 diese tiefen Violingedanken verströmt. Er, der sich heute als Rockstar unter den Geigern inszeniert. David Garrett und sein Klavierbegleiter Alexander Markovic atmen mit der Musik, lassen uns typisch böhmische Melancholie herausfühlen. Die Doppelgriffe, die Martha Linz in ihrer Bearbeitung vorschreibt, haben dabei eine verstärkende Tiefenwirkung. Anders die dritte Version mit dem Guarnieri-Trio, das zu Violine und Klavier noch ein Cello hinzuarrangiert, live 2006. Die Melodie am Anfang hüpft dahin wie eine von Dvoraks Töchtern im gepunkteten Sommerkleidchen. Dann wendet sich der Blick des Betrachters nach innen. Vielleicht eine etwas wehmütige Erinnerung? Ja, so waren wir auch mal, als wir jung waren. Das Guarnieri-Trio wird zum Storyteller. Der Mittelteil bringt uns kurz auf einen Tanzboden. Er im Cello lädt sie zum Tanz ein. Die Antwort der Violindame fällt etwas schüchtern aus, aber nicht abgeneigt. Es klappt. Inbrünstig drehen sie anschließend gemeinsam eine Tanzrunde. So toll gemacht. Die vierte Version entsteht 70 Jahre vor der des Guarnieri-Trios, 1937. Posaunist und Jazzmusiker Tommy Dorsey hat gerade seine eigene Big Band gegründet und avanciert schnell zu einem der Stars der 1930er Jahre. Die Leute wollen gute Laune haben und er kann liefern. In seinem Orchester spielen Größen wie Glenn Miller, Buddy Rich oder auch der gefragte Drummer Gene Krupa. Gemeinsam mit Frank Sinatra landet Tommy Dorsey den Hit »I'll Never Smile Again«. Zum Gute-Laune-Repertoire der Big Band gehören aber auch Klassiker wie der Liebestraum von Liszt, Tschaikowski-Themen oder die Humoreske von Dvorak. Das tanzbeinswingende Publikum wird damit überrascht, dass sich aus dem Big Band-Treiben plötzlich eine bekannte Klassikmelodie herauslöst. Wie eine kleine Nachricht aus einer anderen Welt fliegt sie zunächst in der näselnden Trompete durch den Raum. Thank you. schön. Dvorak ist zurück in Amerika, in der neuen Welt, wo er 45 Jahre zuvor seine 9. Symphonie und das amerikanische Streichquartett komponiert und Einfälle zu seinen Humoresken notiert hatte. Aber die neue Welt von damals hat sich verändert. Jetzt, 1937, sind Orchester bestückt mit Saxophonen, Trompeten und Posaunen, Bass- und Schlagzeugsection. Tommy Dorsey ist da einer der ganz Großen. Mit leichter Hand hängt er Dvorak den Soundmantel der 1930er Jahre um. Und die Nummer 5. Ich hatte versprochen, noch einmal auf sie zurückzukommen. Die erste Boygroup der Musikgeschichte. Die Comedian Harmonists. Um es kurz einzuordnen, als Tommy Dorsey 1937 seine Aufnahme macht, sind die Comedian Harmonists gerade erst seit 2 Jahren zerschlagen und in alle Winde verteilt. Hitler und Goebbels hatten das Ensemble zerschlagen, weil 3 seiner Mitglieder Juden waren. Alle 3 konnten sich übrigens ins Ausland retten.
Eine kleine Frühlingsweise nimmt mein Herz mit auf die Reise in die schöne weite Welt hinaus. Dort, wo bunte Blumen blühen, dort, wo weiße Wolken ziehen, steht am Waldesrand ein Haus.
Aber welch ein Glück, dass es die Originalaufnahmen der 1930er Jahre noch gibt. Mein kleiner grüner Kaktus, Wochenend und Sonnenschein, die Humoreske von Dvorak. Tenor und Gründungsinitiator des Ensembles, Harry Frommermann ist es, der Dvoraks Hit und die Comedian Harmonists zusammenbringt. Er bekommt den Text von Hans J. Längsfelder in die Hände, eine kleine Frühlingsweise. Frommermann schreibt eine berührende Version für die Comedian Harmonists, die in unvergleichlicher Manier eine geheimnisvoll sentimentale Geschichte erzählen.
Unter uralten Bäumen lässt es sich träumen, in den goldenen Frühlingstag hinein.
Die historische Aufnahme rauscht zwar, aber selbst durch den Schleier der Vergangenheit können diese Sänger das Herz rühren. Was ist es? Die böhmische Melancholie, die Dvorak in die Melodie gezeichnet hat? Der Text, der Gesang, das Wissen um die Schicksalhaftigkeit der Zeiten und des Ensembles? Wahrscheinlich all das zusammen. Danke an die Comedian Harmonists für die Reichhaltigkeit dieser nur 2,5 Minuten, denn der Frühling geht ja doch so schnell vorbei.
Such die Schönheit im Leben, steht nicht daneben, denn der Frühling geht ja doch so schnell vorbei.
Auch die 6. Version arbeitet mit Text. Es ist allerdings keine kleine, sondern eine bitterböse Frühlingsweise. Georg Kreisler, österreichischer Komponist, Sänger, Pianist, Dichter, Kabarettist. Ich könnte über ihn, der als Jude im Wien der 1930er Jahre bespuckt wurde, bevor er nach Amerika fliehen konnte, ich könnte stundenlang erzählen. Selten habe ich solch eine Biografie gelesen wie die von Georg Kreisler, dem Mann mit der riesig überdimensionierten Brille mit Glasbausteinen. Nur ein Schmankerl, kein geringerer als Charlie Chaplin pfiff die Melodien für seine Filme Georg Kreisler vor. Der notierte sie und ließ sie arrangieren. Und wenn man Chaplin irgendwo am Klavier spielen sieht, dann ist es meist Georg Kreisler, den man da hört. Als der Österreicher 1950 zurückkehrt nach Europa, baut er sich eine neue Existenz als bissiger Klavierhumorist auf. Tauben vergiften im Park ist solch ein typisches Antilied aus seiner Feder. Aber auch die Frühlingsweise von Dvorak hat's in sich.
Wenn die Geigen lauter geigen und die Selbstmordziffern steigen, merkt man gleich, der Frühling ist jetzt nah. Wenn die Leute auf Berge wallen und dabei herunterfallen, weiß man es, jetzt ist er da.
Georg Kreisler sabotiert alle romantischen Frühlingsgefühle und führt von daher natürlich auch die sentimentalen Versionen der Frühlingsweise von den Comedian Harmonists und Richard Tauber ad absurdum. Das macht er mit solch einem breiten Lächeln und souveränem Klavierspiel, dass eine Pointe nach der anderen wie ätzender Harz die Liedzeilen runterläuft. Und damit schlägt Kreisler kongenial den Bogen zur Humoreske von Dvorak. Hier wird sie eben zur schwarzen Humoreske. Ach, der Frühling, was er nicht alles anschleppt. Krankheiten zum Beispiel.
Später gibt es den bewussten Frühlingsschnupfen oder Husten, Gliederschmerzen, rotentflammten Schlund. Doch man kann als Liebeszeichen jede Krankheit weiterreichen als Bazill von Mund zu Mund.
Das waren 6 Versionen der Humoreske Gestur von Antonin Dvorak. Nochmal zur Erinnerung. Die Nummer 1. Da hat jemand einen über den Durst getrunken und ist nicht mehr ganz standfest. Maria Lettberg am Klavier. Die 2, der damals 14-jährige Geiger David Garrett, lässt uns böhmische Melancholie spüren. Die 3, das Guarneri-Trio, erzählt eine ganze Geschichte rund um eine Tanzszene. Die 4. Version, Dvorak in der neuen, zwingenden Welt der 1930er Jahre, Tommy Dorsey and his Orchestra. Und die 5, sentimental und herzrührend, die Comedian Harmonists 1933. An die 6, Musikkabarettist Georg Kreisler macht die Humoreske mit beißendem Witz zur schwarzen Humoreske.
Also gut, auch Frühling geht vorbei.
Schön, dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR Kultur verfolgt. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, immer zuerst auf ARD Sounds. Natürlich findet ihr dort auch alle übrigen Folgen, viele Songs und Klassikwerke, die zu liebgewonnenen Lebensbegleitern geworden sind. Und wie immer, falls ihr eine Anregung oder einen Wunsch habt, was ich an der Stelle in den Vergleich nehmen könnte, schreibt an interpretationssache@sr.de. Vielleicht wird ja dann eine Folge daraus. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Ich habe ihn schon mal empfohlen. Klassik für Klugscheißer. Mit ihrem Musikwissen prahlen. Das können Lauri und Uli ganz hervorragend. Welche Drogen werden im Orchestergraben eingeschmissen? Was verbindet Pokémon und Tschaikowski? Welche Strukturen verhindern Diversität in der Branche? Und warum hatte Wagner einen Fetisch für Samtunterhosen? Bei Klassik für Klugscheißer bekommt ihr längst vergessene Gossip und überraschende Fakten zur Musik. Jeden zweiten Freitag in ARD Sounds. Und nochmal zu Dvorak's Humoreske. Wie immer am Ende jetzt eine der Versionen ganz. Ich habe mich heute entschieden für die sentimental-selige Version des 14-jährigen David Garrett mit Alexander Markowitsch am Klavier. Ja, ich weiß, der ein oder andere wird das als Kitsch empfinden, aber ich bin überrascht, wie der jugendliche Geiger einen berührend melancholischen Ton in diese Humoreske hineinbringt. Damit wird sie keineswegs schwarz, wie bei Georg Kreisler, sondern eher so ein bisschen blue. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.